Lese Daniel 6, 1 bis 17. Darius aus Medien empfing das Reich, als er 62 Jahre alt war. Wir hatten in der letzten Woche gehört, Daniel 5, wie das babylonische Reich untergeht, Belsazar, die Schrift an der Wand, der Untergang des babylonischen Reiches. Jetzt kommen die Meder und Perser und da wird Darius aus Medien eingesetzt über einen großen Teil des Reiches. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen, und über sie setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König nicht zu Schaden komme. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Also dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Darum trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel irgendetwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre, aber sie konnten keinen Grund zur Anklage, kein Vergehen finden. Er war treu, sodass man keine Schuld bei ihm finden konnte. Da sprachen die Männer: Wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Treue zum Gesetz seines Gottes. Da kamen sie eilig vor den König gelaufen und sprachen: Der König Darius lebe ewig. Die Fürsten des Königreiches, die Würdenträger, die Statthalter und Räte haben alle gedacht, es sollte ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der über 30 Tage hinweg von irgendeinem Gott oder Menschen außer von dir allein, o König, etwas erbitten wird, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wollest du ein solches Gebot ausgehen lassen, das nicht geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das niemand aufheben kann. Da ließ der König Darius das Schreiben aufsetzen. Und als Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot erlassen worden war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und fiel dreimal am Tag auf seine Knie. Er betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er vorher zu tun gepflegt hatte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Und sie traten vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot. Du, o König, hast ein Gebot erlassen, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde, außer von dir, dem König, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Der König sprach: Das ist wahr, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das niemand aufheben kann. Da sprachen sie zum König: Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet dreimal am Tag. Als das der König hörte, wurde er sehr betrübt und er sann darauf, Daniel zu retten und mühte sich bis zum Abend, ihn zu befreien. Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen: Du weißt, König, es ist Gesetz der Meder und Perser, dass Gebote und Befehle, die der König beschließt, unverändert bleiben sollen. Da befahl der König, Daniel herzubringen. Und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir.
Und
Als Darius der Meder das Reich übernahm, da hatte Daniel schon etliche Herrschaftswechsel miterlebt. Man kann das gar nicht so ermessen, wenn man einfach so das Buch liest und nicht das vor Augen hat, dann kann man das leicht übersehen. Daniel war mittlerweile vielleicht über 80, mit Sicherheit, und hatte Nebukadnezar erlebt und dann die Nachfolger, da gab es ja ständig Trouble und Thronwirren und Staatsstreiche. Und das hatte er alles miterlebt, berichtet das Buch aber nicht darüber. Man kann sich mal hineinversetzen in diesen Mann, der 40 Jahre lang unter König Nebukadnezar im Staatsdienst war und dann dieses ganze Theater erlebt, nicht? Wir erleben ja auch manche politischen Umwälzungen, wenn wir in einem gewissen Alter sind, nicht? Da hat man die DDR-Zeit miterlebt, da hat man die Wende erlebt, dann jetzt erlebt man auch wieder viele Dinge und fragt sich manches. Und wir merken aber im Buch Daniel, dass Daniel selber sich nicht geändert hatte. Er war derselbe geblieben, von Anfang an, als ganz junger Mann, noch unter 20, bis ins hohe Alter. Er war jetzt diesem neuen Herrn, diesem König Darius, loyal. Er war weise, zuverlässig und wurde hochgeschätzt, wie schon am Anfang seiner Karriere. Und mein erster Predigtpunkt lautet Daniels Tadellosigkeit. Wir können im Text zwei Ursachen ausmachen für sein großes Ansehen. Zuerst heißt es ja, dass ein überragender Geist in ihm war, den der König Darius erkannte. Da liegt also der Schwerpunkt auf der Weisheit und der Erkenntnis, die das normale, übliche Maß unter den Menschen weit übertraf. Aber dann sehen wir auch, dass Daniel in seinen Taten und in seinem Amt ja untadelig war. Man fand nichts gegen ihn. Er hielt sich an Gottes Gebote, die ja in der Regel jedenfalls auch mit den staatlichen Regeln meistens konform sind. Also du sollst nicht stehlen, heißt ja auch, du sollst nicht veruntreuen, ne? Du sollst korrekt sein, 100% korrekt. Und wenn man das geschichtlich betrachtet, wir sehen zum Beispiel, dass die preußischen Tugenden, die sind insbesondere dadurch stark geworden, dass der Preußenkönig seine ganzen Staatsbediensteten aus Halle geholt hat, aus den Anstalten von August Hermann Francke. Das waren nämlich fromme Christen. Und da wussten die, waren im Staatsdienst treu. Und anders kann auch eine Gesellschaft nicht hochkommen, außer wenn die Dinge ordentlich laufen. Also beides gehört zusammen, dass man Gott treu ist, Gottes Gebote achtet. Daniel hat das unbeirrt getan von Anfang an und wurde dann über die Maßen gesegnet, so wie es ja auch in der Bibel heißt, Psalm 1, Vers 3. Da wird über den Frommen gesagt, der Gerechtes tut und sich an Gottes Geboten orientiert, was er macht, gerät wohl. Was er macht, gerät wohl. Also Daniel, ein Mann, der in seiner Arbeit erfolgreich war und geachtet, weil er fromm war. Was er macht, gerät wohl. Darüber hinaus noch, weil Gott ihm einen überragenden Geist gegeben hat. Die 120 Statthalter sollten den drei Fürsten, von denen einer ja Daniel war, Rechenschaft ablegen. Wir sehen, es ging dem König nicht nur um Klugheit, sondern eben auch um Treue, um Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Und da wusste er, woran er bei Daniel war und wollte ihn deswegen über alle anderen setzen. Die Maßstäbe Gottes, nach denen Daniel lebte, die werden auch in der Welt als gut und richtig anerkannt. Sie sind förderlich für eine gute Verwaltung und Stabilität in der Gesellschaft. Und deswegen werden auch Christen ermahnt durch den Apostel Petrus, der vielleicht sogar auch die Geschichten von Josef, ist ja auch so ein Mann, bei dem solches gesagt wird, oder Daniel vor Augen hatte. Wenn er uns schreibt, in 1. Petrus 2, führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern. Also Petrus weiß, die Gemeinde Jesu lebt unter den Völkern im Plural. Es ist unterschiedlich, ist nicht jeder Staat gleich. Es gibt unterschiedliche Gesellschaften. Es gibt Oligarchien, es gibt Demokratien, es gibt totalitäre Regime, Monarchien, Aristokratien, alles Mögliche. Und der Philosoph Aristoteles hat in seinen Überlegungen, in seinen philosophischen dargelegt und gesagt, eigentlich steckt in jeder Staatsform immer schon der Keim des Untergangs. Nicht? Wenn man die Demokratie übertreibt, macht jeder, was er will, dann geht es nicht mehr. Dann sind die einen so und alles spaltet sich immer weiter auf und dann kippt das um und dann kommt eine andere Staatsform. Dann schwingt sich vielleicht jemand auf, ne, zum Herrscher. Und dann mag das eine Zeit gut gehen und dann aber werden die überheblich und selbstherrlich und dann müssen die gestürzt werden. Dann gibt es vielleicht eine Oligarchie, die Herrschaft weniger, die sagen, es muss anders werden. Und wenn die sich dann zu sehr bereichern und so weiter, dann gibt es wieder einen Aufstand, dann gibt es vielleicht wieder eine Demokratie und so. Ich habe das nicht in Erinnerung, ob Aristoteles auch das begründet hat, woher das kommt. Mit der Bibel würde man sagen, es liegt am Herzen des Menschen, das einfach böse ist und immer nach eigenem Vorteil trachtet. Und deswegen ist in jeder Staatsform, die so viel, auch manche Vorteile bildet, immer auch der Keim schon enthalten des Untergangs. Nicht? Liegt aber am Menschen. Es liegt am Menschen. Und deswegen hat Martin Luther auch gesagt, gewaltsamer Umsturz bringt gar nichts, weil bei einem gewaltsamen Umsturz, dann setzen sich die auf den Herrscherthron, die selber auch nur Sünder sind, und dann wird es nicht unbedingt besser. Insbesondere im Bauernkrieg zum Beispiel hat er gesagt, wenn die Bauern das jetzt in die Hand nehmen und haben selbstsüchtige Ziele dabei, dann übernehmen sie das vielleicht, aber sie haben noch nicht mal die Bildung dafür, um ein Land zu regieren und dann geht alles drunter und drüber. Das ist dann auch nicht besser. Nicht? So, das heißt, er Petrus sagt, unter den Völkern lebt ein rechtschaffenes Leben. Der Christ ist aufgerufen, ein rechtschaffenes Leben zu leben in der Gesellschaft, in der er ist. damit die, die euch als Übeltäter verleumden, also Petrus weiß darum, dass Menschen verleumdet werden, auch Christen verleumdet werden, damit die eure guten Werke sehen und Gott preisen. Also er appelliert an die Vorbildfunktion von Christen. Seid untertan aller menschlicher Ordnung um des Herrn willen. Das ist eine wichtige Aussage. Seid untertan den menschlichen Ordnungen um des Herrn willen. Da geht es nicht um die Frage alleine, ob das nun alles immer gut und richtig und logisch ist. Man kann manches sicherlich in Frage stellen, nicht? Aber Petrus sagt, ordnet euch da hinein um des Herrn willen. Es sei dem König als Obersten, den Statthaltern, als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Tun des Guten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Also, der Apostel Petrus appelliert daran, dass Christen wie Daniel auch loyal und treu sein sollen in ihrer jeweiligen Gesellschaft. Und das zeigt Daniel uns beispielhaft, wie Gottes Kinder in dieser Welt, in der sie ja Fremdlinge sind. Das Neue Testament sagt es ja, wir leben ja in dieser Welt wie Fremdlinge. Unsere Heimat ist im Himmel, wir haben eine ewige Heimat im Reich Gottes. Hier sind wir nur auf Zeit, als wie Fremdlinge. Aber da sollen wir segensreich wirken, wenn wir Gott treu sind und nicht davon abweichen. Und so sind Daniel und Josef Muster der Gläubigen, die in ganz verschiedenen Gesellschaften Gott und den Menschen dienen. Allerdings, die Beispiele zeigen uns auch, wie Kinder Gottes Anfeindungen und Verfolgung erleben können. Das Danielbuch zum Beispiel war für die Urchristenheit ein sehr wichtiges Trost- und Ermutigungsbuch, denn sie wurden ja immer zeitweise dann auch sehr stark verfolgt und nicht alle erlebten Rettung wie Daniel. Viele haben auch ihr Leben gelassen. Daniel sich zum Vorbild zu nehmen, ist sehr herausfordernd. Nicht alleine, weil Daniel bereit war, für seinen Glauben im Zweifelsfalle auch zu sterben. Das ist ja wahrscheinlich das Erste, woran man denkt, nicht? So Daniel in der Löwengrube. Das sind so die starken Texte. Das ist das Erste, was einem einfällt. Und dann fragt man sich, oh, wie hätte ich denn entschieden? Wie hätte ich denn an seiner Stelle gehandelt? Aber es ist noch in einer anderen Hinsicht ein Vorbild und eine Herausforderung, weil wir ja hier in dem Text erfahren, dass die Neider, die ihm gerne was unterjubeln wollten, nichts fanden. Die fanden nichts. Und ich dachte, meine Güte, also wenn jetzt jemand sich aufmachen wollte und sagen, wir müssen dem Trima mal irgendwie was nachweisen und würden alle Bücher und alles durchgucken, ach, irgendeine Unregelmäßigkeit würde man da schon finden wahrscheinlich. Und ich dachte, das ist so, man könnte das so dreistufig mal betrachten. Also zum einen ganz grob gesehen, wer hat nicht hier und da schon mal ein Auge zugedrückt und es nicht so ganz genau genommen mit dem Gesetz oder so, dass man sagen könnte, ja, aber hier hast du jetzt irgendwie, das war falsch, ne? Das ist ja noch das Grobe. Aber selbst wenn das nicht der Fall wäre, dass man sich wirklich nichts zu Schulden hat kommen lassen, dass man ganz gründlich und sorgfältig war, jedenfalls versucht hat, könnte man ausschließen, dass nicht doch irgendwo es auch Fehler gibt? Gar nicht beabsichtigt, ne? Wie der Steuerbetrug oder so, das ist ja beabsichtigt. Aber man nimmt es nicht so genau und sagt, naja, jetzt war ich hier in der Werkstatt und so. Und der sagt dann hier, wollen Sie Rechnung oder bar? Und dann sagt man so schnell mal, ach ja, machen wir bar. Und dann sitzt man zu Hause und denkt, oh, das war eigentlich doch keine gute Idee, ne? Weil das heißt ja, das geht an der Steuer vorbei. Irgendwie so. Offensichtlich hatten die nichts gefunden. Das heißt, mit einer unwahrscheinlichen Sorgfalt muss Daniel seine Arbeit gemacht haben. Und das Dritte ist, offensichtlich hat er sich auch in seinen Worten nicht vergangen. Das heißt ja, er war loyal, er hat nichts geäußert, was man ihm hätte irgendwie ankreiden können und sagen, ja, aber da hat er mal das und das gesagt, hat er was gegen den König gesagt. Ach, wie schnell sind wir dabei, nicht? Was redet man sich manchmal um Kopf und Kragen? Und das Neue Testament macht deutlich, sich in seinen Worten nicht zu vergehen, ist so schwer. Genau zu überlegen, Und nicht, weil man irgendwie seine Haut retten will. Das wollte Daniel ja nicht. Es ging ihm ja nicht darum, seine Haut zu retten, sondern so wie Petrus sagt, seid untertan und seid treu, zuerst dem König und dann den Statthaltern und so weiter. Zu Ehre Gottes. Also hat er nicht eingestimmt vielleicht in die Reden mancher im Reich, die auch wussten, dass Darius aber auch ganz schön Dreck am Stecken hat und dass er kein guter Herrscher ist und wie schnell das so geht, nicht? Man lässt sich aus. Daniel gleicht eigentlich in seinem Leben Jesus selbst. Ist ein ganz ungewöhnlicher Mensch. Über Jesus wird gesagt, dass seine Feinde keine Anklage finden konnten, wie sehr sie auch danach suchten. Und Jesus geht ganz offensiv daran, in einer Auseinandersetzung fragt er die Juden, wer von euch kann mich einer Sünde bezichtigen? Also ich würde das nicht sagen, in einer Auseinandersetzung. Und vor dem Hohen Rat steht er dann, und da heißt es Matthäus 26, Vers 60, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch nichts. Haben sie sich alle widersprochen und verwickelt in Widersprüchlichkeiten und so. Sie fanden nichts. Das heißt, Daniel weist typologisch auf Jesus hin, das ist mein zweiter Punkt. Ein Typus, das ist wie ein Stempel, nicht? Und dann macht man den Abdruck, dann hat man hier den Stempel und da den Abdruck. Das ist typologische Deutung. Daniel weist etwas auf in seinem Charakter, was wie ein Sinnbild schon ist auf Jesus Christus. Mehrere Vergleichspunkte gibt es da, aber heute will ich es bei diesem einen belassen, dass nämlich das Gottesverhältnis, was Daniel hatte, hier zur Ursache der Anklage wird. Sie konnten Daniel nicht anders fangen als bei seinem Gottesverhältnis. Sie wussten, er wird nicht davon ablassen, Gottes Angesicht zu suchen. Er kann gar nicht anders. Daniel war über 80 Jahre alt. Er hat sein ganzes Leben gebetet. Und sie wussten, er wird nicht davon lassen. Er kann Gott nicht verleugnen. Er wird ihm gehorchen mehr als dem König. Und er wird die Konsequenzen nicht scheuen. Das ist ja auch ein Ding, nicht? Das heißt ja, die wussten genau, wenn der König das Gebot erlässt, wird Daniel trotzdem beten. Das ist krass, nicht? Sonst müsste man ja denken, naja, dann lässt der König das Gebot, dann hört er eben mal 30 Tage auf zu beten, dann haben wir ihn wieder nicht. Oder macht's heimlich. Die wussten ganz genau, Daniel wird sich um dieses Gebot nicht scheren. Wie im Neuen Testament steht, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also Petrus schreibt, ihr sollt der Obrigkeit untertan sein, ihr sollt treu sein in eurem Dienst, dem König zuerst und so weiter, zur Ehre Gottes. Aber Gott muss man mehr gehorchen. Wo die staatlichen Gesetze in Konflikt geraten mit Gottes Geboten, da ist klar, wie man zu entscheiden hat. Und die Feinde wussten, dass Daniel nicht aufhören wird, auch nicht mal für 30 Tage, das Angesicht seines Gottes zu suchen. Und bei Jesus war es genauso. Die konkrete Geschichte bei Jesus verläuft zwar anders, aber auch bei ihm mussten die Ankläger letztlich sein Gottesverhältnis zur Anklage machen, weil sie wussten, Jesus konnte doch nicht verleugnen, dass er der Sohn Gottes war, nicht? Er konnte nicht sein Wesen verleugnen und dass der Vater ihn gesandt hatte als Messias und als Retter seines Volkes, als Heiland für die Welt. Das konnte Jesus nicht verleugnen und da trug er die Konsequenzen. Daran packten sie ihn. Wir werden noch zu einem anderen Zeitpunkt mehr Parallelen finden zwischen Daniel und Jesus, aber für heute genügt es, das festzuhalten. Diese sehr ungewöhnliche Tadellosigkeit Daniels und die Tatsache, dass ihn seine Gottesfurcht dann in solche Todesnot bringt, die weisen über Daniel selbst hinaus auf Jesus, den Gott ja auch über alles gesetzt hat. Gott hat ihn über alles gesetzt, eingesetzt als König, nicht? Und das wussten sie auch, da steht, aus Neid haben sie dann Jesus überantwortet an Pilatus und sagten, wir haben keinen anderen König als den Kaiser. Sie wollten diesen König nicht, aber in Philipper 2 heißt es, dass Jesus sich erniedrigt hat und dass Gott ihn aber erhöht hat und hat ihn über alles gesetzt und ihm einen Namen gegeben, vor dem alle sich beugen müssen. Also so wie der König Darius Daniel vorhat, über alles zu setzen, deswegen sie aus Eifersucht dann diesen Plan schmieden, so hat Gott Jesus eingesetzt als Herrn über alles. Ich komme zum dritten Punkt und letzten Punkt, der prophetische Inhalt dieser Geschichte. Das Buch Daniel ist ja in vielfacher Hinsicht ein prophetisches Buch. Wir haben schon den Traum Nebukadnezars gehabt und die Deutung. Wir haben in Kapitel 7, 8 und 10, 11 Visionen von Daniel selber, die Weltgeschichte offenbaren. Aber auch die Geschichte, die uns hier erzählt wird, oder die Geschichten, haben einen prophetischen Inhalt. Und zwar ist das heute diese Sache mit diesem merkwürdigen Gebot, was da erlassen wird. Also da machen die ihren Plan und sagen, es soll ein Gebot aufgestellt werden, dass niemand etwas bitten soll von irgendeinem Gott außer vom König. Und da sehen wir, aha, die haben das eingefädelt, nicht? Der König ahnte das nicht, er kannte die eigentliche Absicht nicht. Aber der Text zeigt uns prophetisch, wie die Reiche dieser Welt, wie überhaupt die Welt, in der wir leben, tickt. Man will an Gottes Stelle treten. Wisst ihr, man muss sich doch fragen, dieser Darius, was war denn das eigentlich für einer? Der musste doch wissen, dass es ganz und gar unmöglich ist, den Platz Gottes einzunehmen. Als ob er die Bitten und Nöte der Menschen hätte stillen können. Ist doch absurd, nicht? Die ganze Geschichte ist doch vollständig absurd. Warum war er dann für solchen Unsinn überhaupt empfänglich? Er hätte doch sagen müssen, schleicht euch, ihr seid doch nicht ganz bei Trost. Er hat ihn geschmeichelt. Da kommen die und sagen, ach, mach mal ein Gebot, niemand soll irgendetwas bitten außer von dir. Du bist der Größte, nicht? Wir sind sehr anfällig dafür, wenn Menschen uns sagen, du bist der Größte. Und da denkt er nicht weiter nach und da macht er dieses Gebot aus Eitelkeit. Aber in der Geschichte steckt ein prophetischer Hinweis, denn am Ende der Zeit, am Ende der Weltzeit, im antichristlichen Weltreich, wird sich diese Sache wiederholen. Kann man in der Offenbarung lesen. Dann wird der Antichrist diese Verehrung einfordern und wird an die Stelle Gottes treten. Und keine Gottesverehrung dulden. Es wird eine Form des Atheismus sein, wo der Mensch an die Stelle Gottes gesetzt wird. Und das war in den ganzen totalitären Systemen des letzten Jahrhunderts der Fall. Auf unterschiedliche Weise. Im Sozialismus der DDR war das anders. Aber da hat der Staat auch gefordert, nicht? Wir zuerst. Und dann hat man die paar Frommen noch irgendwie gelassen, aber man hat schon versucht, sie zu beugen. Zur Hitlerzeit war es anders, offensichtlicher noch. Heil Hitler. Und wer den Gruß nicht mitmacht, ist schon raus aus dem öffentlichen Leben. Im schlimmsten Falle auch wirklich verfolgt. Es gibt im Danielbuch in Kapitel 11 am Ende eine Aussage über einen König, wird da beschrieben. Der ist in der Auslegungsgeschichte immer mit dem Antichristen identifiziert worden. Daniel 11, 36 wird mit Offenbarung 13 oft in Verbindung gesehen. Da heißt es, der König wird tun, was er will und wird sich überheben und groß tun gegen jeden Gott. Gegen den Gott aller Götter wird er Ungeheuerliches reden und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vollendet ist, denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Dann heißt es, auch die Götter seiner Väter wird er nicht achten, denn er wird sich über alles erheben. Über alles. Und wisst ihr, es ist heute schon dieser Geist in der modernen Welt zu erkennen. Heute ist das so, da gilt das erstmal noch als unaufgeklärt und so, wenn man überhaupt Gott bittet. Der aufgeklärte Mensch, der hofft auf den Arzt, aber nicht auf Gott. Und auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse, aber doch nicht, dass man sagt, ja, Gott regiert diese Welt, er greift ein oder er tut Wunder, hat je Wunder getan oder könnte Wunder tun in meinem Leben oder in dem Leben anderer. Das wird doch als absurd angesehen. Es wird noch geduldet, aber ich bin mir sicher, es wird eine Zeit kommen, da wird es als gefährlich angesehen. Es ist Verdummung. Vor allem dann auch, wenn es um die Frage geht, wie man Rechenschaft geben muss. Dann wird die Frage aufkommen, darf es überhaupt eine höhere Instanz geben als die Regierung und was sie sagt? Dürfen heute Gottes Gebote als verbindlich angesehen werden und ihre Beachtung eingefordert? Ist das nicht einengend? Ist das nicht persönlichkeitsdeformierend? So wird doch heute schon geredet. Schädlich ist das. So wird argumentiert. Im Blick auf wichtige Fragen. Da ist es heute zum Beispiel so, da setzt die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, sich auf Gottes Stuhl und die setzt die Standards fest. Zum Beispiel in Fragen der Sexualerziehung. Da legt die WHO fest, was gesund ist. Und wenn das im Widerspruch zu Gottes Geboten steht, dann wird die Gemeinde herausgefordert sein, sich zu entscheiden, wem sie mehr gehorcht. Gilt das, was die WHO als gesund festlegt und gut, oder gilt das, was Gottes Wort als gesund festlegt und gut? Und WHO heißt ja Weltgesundheitsorganisation. Das heißt, deren Gesetze und Vorschriften, wenn sie ratifiziert sind und sie arbeiten dran, die gelten dann überall auf der Welt, über alle anderen Ländergesetze hinweg. Leute, das kann ganz, ganz schnell gehen. Wer dann eine andere Sicht hat und sich diesen weltlichen Maßstäben nicht beugen will, der wird als gefährlich gelten. Und das geht bis hin zum Entzug der eigenen Kinder vielleicht. Wenn die Regierung der Meinung ist, dass in dieser christlichen Familie ein Kind deformiert wird, ahnt ihr, was für Abgründe sich da auftun? Das Buch Daniel ist ein prophetisches Buch und deswegen will ich mit einer Zusammenfassung abschließen, zwei Aspekte, die unseren Sinn für die Notwendigkeit des Gebetes schärfen. Daniels Verhalten war tadellos, man konnte ihm nichts nachweisen, aber die Frömmigkeit war der Ansatz, ihn zu verklagen. Und ich frage mal in die Gemeinde, ist das bei uns nicht genau umgekehrt? Dass wir nämlich es mit manchen Dingen nicht so genau nehmen und durchaus zu Recht von Menschen angeklagt werden könnten, irgendeiner Schuld, wenn man Fehler sucht, weil wir Anstoß geben in äußeren Dingen. Aber was unseren Glauben angeht, da erregen wir keinen Anstoß. Da wären wir zu jedem Kompromiss bereit und würden sagen, dann machen wir mal 3 Wochen das Fenster zu. Muss ja keiner sehen, wenn ich bete, nicht? Wir haben in Daniel ein Vorbild, an das wir gar nicht heranreichen. Wie Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne die Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben werden wir das nicht leben können. Und das Zweite ist, die Welt hat sich nicht geändert. Sie tendiert dazu, Gott aus dem Leben zu drängen und dann selber mit einem absoluten Anspruch aufzutreten. So tickt die Welt. Sie hat den absoluten Anspruch auf die Gewissen, auf die Entscheidungen der Menschen. Die Gesellschaft will prägen, was man zu tun, was man zu denken hat. Und sie will die Gebote Gottes hinausdrängen. Wir brauchen einen wachen Blick dafür, aber viele, viele Christen schlafen. Und wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir widerstehen können. Und zwar auch dann, wenn es uns alles kosten kann. Und das schenke Gott uns und wirke Gott durch seinen Heiligen Geist. Amen.